Digitale Transformation, Nachhaltigkeit, Friedenssicherung, spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren 5-Teil-Konzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering und unsere über 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist aus Tradition. Interessiert? Bewerben, loslegen, bleiben. makeitwork@deal.com.
Technik aufs Ohr. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute sprechen wir mal über Starkregen. Aber nicht nur über Starkregen, sondern was können wir dagegen tun, beziehungsweise wie können wir uns möglicherweise vor den Folgen von Starkregen schützen, und da kann uns KI, also künstliche Intelligenz, möglicherweise helfen. Der Klimawandel, das wissen wir ja alle, ist nicht mehr gänzlich aufzuhalten, deswegen lautet das Stichwort Klimaanpassung. Eine der größten Folgen des Klimawandels ist die Zunahme von Starkregenereignissen, und aufgrund der Erderwärmung treten extreme Wetterereignisse immer häufiger und immer heftiger auf. Das erleben wir ja seit einigen Jahren immer wieder. Ob ein Starkregenereignis Schäden verursacht, hängt davon ab, wo das Ereignis stattfindet. Was das für Deutschland bedeutet, erklärt uns heute Dr. Benjamin Mewes.
Ja, unser Gast ist studierter Hydrologe und er war an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Dort promovierte er 2019 an der Ruhr-Universität Bochum. Ja, und im selben Jahr gründete er auch zusammen mit Dr. Henning Oppel das Start-up, jetzt musst du mir mal wirklich schon helfen, Okeanos Consulting, richtig ausgesprochen?
Mittlerweile Okeanos Smart Data Solutions GmbH.
Super, das lassen wir so stehen. Ebenfalls auch in Bochum. Ja, und seit 2021 ist er dort Co-Geschäftsführer und es werden neue Techniken und Anwendungen für die Wasser- und Umweltwirtschaft kreiert, mit einem starken Fokus auf neue Ansätze der Datentechnik. Ja, da sage ich mal Hut ab und herzlich willkommen, Benjamin. Dann starten wir doch direkt auch mal mit der ersten Frage. Genau, in der Einleitung hat der Marco ja schon so schön gesagt, ne, die Zunahme von Starkregenereignissen, das nehmen wir ja alle auch irgendwie wahr. Was bedeutet das denn aber konkret für uns?
Na, wenn wir uns die Lage in Deutschland anschauen, in den vergangenen Jahren vor allen Dingen, sehen wir, dass sich die absolute Niederschlagsmenge kaum verändert. Also das sind wir fast konstant. Die Intensitäten verschieben sich aber. Also es gibt mehrere Phasen, wo wir extrem intensive Ereignisse haben. Und dann kommen halt auch wieder das Gegenteil, es kommen wieder die ausgedehnten Dürreperioden. Das heißt, in der Menge ist eigentlich der Niederschlag, der fällt fast derselbe. Wenn er dann aber fällt, dann fällt er konzentrierter. Und das ist das, was wir mit großer Sorge beobachten, was häufig unsere Infrastruktur auch an den Rand bringt, weil gerade diese Extremfälle ja, uns vor große Herausforderungen stellen. Das Wasser muss ja irgendwie weg. Das führt uns nicht nur in der Infrastruktur vor große Probleme, sind auch relativ komplex halt zu messen. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal räumlich vorstellen, gerade diese Starkregenereignisse sind wesentlich kleiner. Die können wir, wenn wir Pech haben, mit einzelnen Niederschlagstationen gar nicht sehen. Also kann man sich wirklich bildlich vorstellen, da zieht eine Starkregenzelle an einer Station vorbei. Dann geht vielleicht im benachbarten Stadtteil geht schon die Welt unter und wir haben trotzdem immer noch einen trockenen Garten. Wenn dann just in dem Moment tatsächlich keine Niederschlagsstation in der Nähe ist, dann werden wir das auch in den Messdaten nicht sehen. Also kurzum, diese Entwicklung und diese Veränderung der Ereignisse, die stellen uns da vor große Herausforderungen. Mit denen müssen wir irgendwie umgehen, sowohl in der Erkennung der Risiken als auch in der Bewältigung der Risiken.
Mhm. Es ist ja ein Hilfsmittel, um sich eine Wettervorhersage, ne? Wenn man sich vorbereiten kann, dann kann man solchen Dingen vielleicht wesentlich besser und gezielter begegnen. Wie geht das denn? Wie können wir in Zukunft diese Starkregenereignisse vorhersagen und wie genau sind vor allen Dingen diese Vorhersagen?
Ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man im Sommer aufs Fahrrad steigt und man so dieses Gefühl hat, Mist, ich werde gleich nass. Irgendwie dieses Gefühl in ein messbares Prinzip zu überführen, das wird eine große Herausforderung zu sein. Also zum einen Wettervorhersage dahin zu bekommen, besser vorauszusehen, wo sich diese Zellen aufbauen, weil das sind extrem kurzlebige Zellen. Das ist nicht wie so ein Frontenniederschlag, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Gerade im Winter, da hat man eine langgestreckte Niederschlagsfront. Das kennt man auch aus den Wettervorhersagen, aus dem Fernsehen vor allen Dingen. Wir haben eher kleinräumige Ergebnisse oder Ereignisse. Die müssen wir in der Entstehung schon messen können. Also das wird ein Riesenproblem sein. Auf der anderen Seite, da kommt jetzt auch unser Forschungsprojekt Heavy Rain mit ins Spiel rein, was schon vor anderthalb Jahren gestartet ist. Wir müssen wieder wesentlich mehr messen. Und es geht vielleicht nicht dadurch zwangsläufig einher, dass wir hochwertige Messtechnik in größerer Menge ausbauen. Da haben wir eigentlich genug schon von in Deutschland. Sondern wir müssen halt gucken, wo sind wirklich unsere problematischen Bereiche? Wo hat man zum Beispiel eine schwierige Topografie oder eine Innenstadtlage? Wie können wir das vielleicht mit Low-Cost-Sensorik noch zusätzlich ergänzen, verdichten und die Daten über alle Metriken sinnvoll miteinander verschneiden? Ja, dass wir halt sozusagen gucken können, wir haben am Punkt, haben wir vielleicht eine Low-Cost-Messung, eine höherwertige Messung, beispielsweise vom Deutschen Wetterdienst, von den Landesbehörden. Wir haben die flächigen Radarmessungen. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben noch die Sentinel-Satelliten über uns stehen oder die anderen geostationären Satelliten, die beispielsweise versuchen, Niederschlag aus dem Weltall mit zu beobachten. Wie kriegen wir diese Daten alle sinnvoll miteinander verschnitten? Kurzum, das, was wir, glaube ich, in der Wetterprognose verbessern müssen, ist der Verschnitt und die Nutzung der Daten. Also die Landesarbeitsgruppe Wasser, die LAVA, baut jetzt ja gerade aktuell das Starkregenportal auf, womit man auch mal erstmal so eine Art Kataster überhaupt hat, also wissen, wo etwas passiert. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, damit wir auch unsere Modelle wiederum verbessern können. Und der zweite Punkt, der vielleicht gar nicht so trivial in erster Instanz ist, wir sollten uns angucken, was in unseren Böden passiert. Also das Bodenfeuchte-Monitoring, ich glaube, jeder von den Zuhörenden kennt den Dürremonitor, der ist relativ grobmaschig. Wir müssen mehr darauf gucken, wie der Bodenwasserhaushalt sich verhält. Da können wir auch sehr, sehr viele Informationen schon rausbeziehen, um darauf zu schließen, wie sich die Folgen von Niederschlagsereignissen halt herauskristallisieren. Mhm.
Okay, jetzt haben wir von dir gehört, wie die Vorhersagen verbessert werden können, eben halt durch den Mix verschiedener Daten, dass man die zusammen betrachtet. Aber wie können wir uns denn und unsere Umwelt bei Starkregenereignissen schützen? Was können wir denn tun? Können wir auch präventive Maßnahmen treffen, sowohl die Bevölkerung als auch Wissenschaft?
Ich glaube, auch da ist es wieder eine Lösung über alle Skalen, die möglich sind. Ich meine, wenn wir uns diese Klimafolgenanpassung so ein bisschen wie ein Eisberg vorstellen, dann wäre für mich ein Deichbau oder eine mobile Hochwasserschutzlösung, die wirklich nur von einem Symptom uns bewahrt, die Spitze des Eisbergs. Alles, was da drunter passiert, Vorsorge zu treffen, Information, Sensibilisierung, das finde ich sehr wichtig. Also zu schauen, verstehen die Menschen denn eigentlich, wenn ich sage, Achtung, da kommen jetzt x Liter pro Quadratmeter raus. Was bedeutet das für mich persönlich? Das kann auch eine ganz einfache Handlungsempfehlung sein, wenn es starken Niederschlag gibt und man hat Angst, dass es so eine Überflutung kommt in einem Bereich, dann geht man nicht mehr in den Keller, geht man nicht mehr an den FI-Schalter. Also Hochwassermonitoring, Starkregenmonitoring, sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite mehr zu sehen, okay, wo können wir das Wasser lokal zurückhalten? Stichwort Schwammstadtprinzip oder halt ja die smarte grüne Stadt der Zukunft. Wo können wir Wasser dezentral einspeichern? Wo können wir es vielleicht von einem Punkt auch wieder vorhalten, wenn dann wieder das andere Extrem vorherrscht, wie beispielsweise eine Dürrephase? Oder wie müssen wir dieses Wasser reinigen, was da anfällt? Das sind alles Herausforderungen, die wir angehen könnten, um eine präventive Maßnahme zu treffen. Mhm.
Jetzt sagtest du auch gerade Schwammstadt, ne? Also da haben wir auch schon im VDI drüber berichtet und was da so notwendig ist, wie man das umsetzen kann. Mich würde jetzt mal ganz spontan interessieren, wie oft ist das hier schon in Deutschland umgesetzt worden? Also gibt es da so Vorreiterprojekte? Welche Stadt ist da, die man da nennen kann, schon sehr weit aufgestellt?
Naja, man muss jetzt erstmal sich davon abgrenzen, es gibt nicht das eine Schwammstadtprinzip. Es gibt ganz viele Bausteine, die zur Schwammstadt führen. Und dann gibt es natürlich unterschiedlichste Städte, die halt einzelne Bausteine sehr gut vorantreiben. Ein Baustein kann zum Beispiel sein, das Thema Baumrigole. Wir sitzen hier in Bochum. Ich mir mal sagen lassen, dass die Stadt Bochum die Stadt mit den zahlenmäßig meisten Baumrigolen in Deutschland, die nehmen da eine Vorreiterrolle ein. Andere Städte haben auch dann wieder andere Probleme. Ne? Gerade wenn wir Richtung Kopenhagen schauen, die machen sehr, sehr viel bei dem Thema der Starkregenbewältigung. Wo soll das Wasser hin? Das Grundwasser steht quasi direkt unter Oberfläche. Auch die Niederlande sind da sehr stark, aber die haben dann beispielsweise wiederum gerade in Amsterdam und in Delft das Problem, dass es Richtung Salzwasserintrusion halt kommt, also dass letztendlich das Meerwasser reindrückt. Das haben wir hier im Ruhrgebiet zum Glück nicht. Das Meerwasser ist da noch sehr weit weg. Da gibt es verschiedene Städte. Wichtig ist, glaube ich, zu nennen, gerade so etwas wie das Klimawerk der Emscher Genossenschaft, wo relativ auf einem intrakommunalen Raum versucht wird, relativ viele Maßnahmen umzusetzen, die einspielen oder einzahlen auf das Thema Schwammstadt. Also wie können wir, dass wir beispielsweise in einem sehr urban geprägten Raum wie dem Ruhrgebiet lösen, dass eine einzelne Maßnahme nicht strich mit der Grenze zwischen Herne und Gelsenkirchen aufhört, sondern vielleicht möglichst überregional passiert. Und so etwas würde ich mir auch etwas mehr wünschen, auch in anderen Regionen, also vielleicht entlang der Rheinschiene oder halt in der Metropolregion rund um Berlin und München, dass man sich dort intrakommunal halt auch die Gedanken macht. Das empfinde ich als eine sehr große Vorreiterrolle.
Wir haben ja am Anfang da auch schon drüber, über dieses, dem Wortbegriff oder den Begriff Klimaanpassung gesprochen. Und wir haben ja auch gesagt, KI könnte möglicherweise bei den Starkregenereignissen eine große Rolle spielen oder könnte helfen. Und wie groß schätzt du denn die Rolle von KI-gestützten Systemen in der Wasserwirtschaft für die Zukunft ein?
Ich glaube, es ist immer ein Hilfsmittel. Es wird es nicht alleine mit übernehmen können. Also gerade das Expertenwissen, um die KI notfalls wieder einzufangen, ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es ist halt eine Methodik, die wir uns zunutze machen sollten. Gerade das oder gerade da, wo wir mit deterministischen Modellen oder mechanistischen Modellen in der Vergangenheit nicht signifikant weitergekommen sind. Also wo es halt viele Zusammenhänge gibt, die vielleicht gar nicht so runterbrechbar sind, a priori, also bevor man auf das System draufschaut, das haben wir gerade bei den, ja, in der Wasserwirtschaft haben wir es halt relativ häufig. Gerade bei den Projekten haben wir das ganz, ganz oft, dass wir sehen, wir haben vielleicht ein System, das nur eine Losgröße 1 hat. Es gibt es genau einmal. Und dafür ein mechanistisches Modell aufzustellen, ist wesentlich komplexer als ein KI-gestütztes Modell aufzusetzen, was zumindest innerhalb einiger physikalischer Rahmenbedingungen läuft. Weil das empfinde ich als ganz wichtig, immer dazu zu sagen, diese KI muss wissen, zumindest wie Physik funktioniert. Und man wird jetzt nicht die Siri oder die Alexa in den Kanalschacht einbauen, sondern man wird ein spezifisches Modell haben. Und das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gehabt. Wir haben verschiedensten Bemessungsansätze, die ja auch häufig nicht deterministisch, sondern entweder empirisch oder statistisch hergeleitet werden. Und die dritte Stütze, die wird dann wahrscheinlich irgendwann sein, die künstliche Intelligenz dafür einzusetzen. Was nichts anderes heißt, ist, wir nutzen die Daten, die wir aufnehmen. Und die nutzen wir möglichst gut für einen lokalen Raum. Das empfinde ich als, ja, wahrscheinlichste Zukunftsoption in der mittelfristigen Perspektive.
Mich würde mal interessieren, wie ihr da so dran geht, also neue Techniken und Anwendungen, ne, für die Wasser- und Umweltwirtschaft zu entwickeln. Also was ist da euer Ansatz? Wer arbeitet da alles so bei euch und wie geht ihr da vor?
Wir sind mittlerweile ein Team von 15 Umweltingenieurinnen und Umweltingenieuren hier am Standort, unterstützt von Informatikern und Informatikerinnen, muss ich immer noch dazu sagen. Also wir haben ein sehr durchmischtes Team. Wie man dran geht, ist, glaube ich, immer das Wichtigste, man hört erstmal zu. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man jetzt nach so einem Mindset rangehen würde, wie es ein großer Tech-Anbieter angeht, dann würde man wahrscheinlich in der Wasserwirtschaft nicht weit kommen. Ich glaube, man muss mit den Anwenderinnen und Anwendern sprechen. Wo können wir euch Arbeit abnehmen? Wo seid ihr bisher noch nicht weitergekommen? Weil das Ressentiment gegenüber der künstlichen Intelligenz ist relativ hoch in der Branche. Also es wird einem häufig der Vorbehalt der Beliebigkeit gespiegelt. Das muss man definitiv abbauen und das kriegt man letztendlich nur über Vertrauen hin. Also Vertrauen ist wie immer in der Wasserwirtschaft, glaube ich, eine ganz, ganz große Schlüsselkomponente. Und auch darauf hinzuweisen, dass eine künstliche Intelligenz uns als Wasserwirtschaftler nicht arbeitslos machen wird, sondern sie wird unser kreatives Potenzial eher auf die Probleme lenken, wo wir wirklich, gelinde gesagt, Grips brauchen, um es zu lösen, wo wir jemanden brauchen, der etwas anpacken kann und verändern kann. Und den Rest, sei es ganz salopp, den langweiligen Kram, also wenn ich mir nur eine durchgehende Abflussganglinie angucke, das darf gerne der Computer machen. Ja, künstliche Intelligenz ist alles, aber sie ist nicht kreativ in der Lösung.
Ja, klar. Aber wie kann ich mir denn zum Beispiel deinen Arbeitsalltag vorstellen? Macht ihr da Simulationen bei euch im Unternehmen? Man kann das ja nicht irgendwie nachbauen. Man muss es ja irgendwie versuchen, digital hinzukriegen, weil solche Ereignisse mal eben schnell draußen künstlich aufzubauen, ist ja nicht möglich.
Ja, definitiv. Nein, also mit physikalisch basierten Modellen, dass wir uns den großen Sandkasten in den Hof stellen, das tun wir leider nicht, auch wenn, glaube ich, viele meiner Kolleginnen und Kollegen das manchmal gerne tun wollen würden. Nein, das Thema der Simulation ist ein großes Thema. Es ist auch der Gedanke des digitalen Zwillings, der ganz massiv damit reinspielt. Also wie können wir vielleicht ein Abbild der Realität aufbauen, indem wir halt auch mal Versuche machen können, dass wir so eine Art digitalen Sandkasten uns aufbauen. Und das müssen wir, im Bau würde man jetzt von den verschiedenen Gewerken sprechen, das machen wir in der Wasserwirtschaft halt auch. Also wir haben einen Sandkasten uns gebaut für die klassische Hydrometrie. Also wie können wir beispielsweise Abflussmessungen wie Kuhbeziehung, wie können wir das besser abbilden? Wir haben einen Sandkasten für eine Betriebsoptimierung einer Kläranlage. Wir haben einen Sandkasten für Kanalnetze uns aufgebaut, unter anderem auch mit dem VDI im Projekt River. Wir haben uns einen Sandkasten aufgebaut für das Thema Niederschlag, auch auf verschiedenen Skalen. Das geht halt runter von dem Low-Cost-Sensor, den wir hier im Heavy Rain-Projekt aufgebaut haben, bis zur Flughöhe, dass wir mit der ESA sprechen, wie können wir denn diese Niederschlagsdaten, die die ESA überhaupt nutzt oder produziert, wie können wir die besser in die Anwendung bringen. Also genau da setzt es halt ein, dass wir uns verschiedene dieser Sandkästen, wir nennen sie mal Frameworks, aufbauen, um dann diese Problemlösungen auf Basis dessen ableiten zu können.
Ja, was liegt denn dir ganz persönlich als Hydrologe bei der Klimaanpassung am Herzen? Also hast du so ein Thema oder Aspekte, wo du jetzt sagst, da muss man ganz genau drauf schauen?
Wenn ich in den Kommunen unterwegs bin, dann werde ich häufig gefragt, wie kann ich als Hydrologe ein Hochwasser verhindern? Das liegt mir am Herzen, nochmal zu betonen, Hochwasser und auch Starkregen, das sind natürliche Ereignisse, die werden wir so schnell nicht verhindern können. Das, was mir wichtig ist, das, was wir mit unserer Arbeit im Alltag tun sollten, ist erstmal diese Phänomene erklärbar machen und über die Erklärung und dann die daraus abgeleiteten Handlungsansätze, dass wir die gesellschaftliche Vulnerabilität reduzieren. Das heißt, die Verletzbarkeit von uns als menschliche Gesellschaft, von solchen Naturereignissen, dass wir die möglichst reduzieren, dass keine signifikanten Schäden entstehen. Und wenn es Schäden sind, dann halt keine Schäden an Leib und Leben. Ja, also, dass man diesen Punkt ganz doll verinnerlicht, dass Klimaanpassung halt auch wirklich diesen Teil der Anpassung mit dabei hat. Wir als Gesellschaft müssen uns ins Klima anpassen und wir können nicht das Klima an uns anpassen. So rum wäre meine Lesart, die mir als Hydrologe sehr, sehr wichtig ist.
Mhm. Wie ist denn die Rolle der Politik, wenn ich das auch fragen darf, in diesem ganzen Zusammenhang? Haben die für uns verantwortlichen Menschen erkannt, welche Tragweite diese Problematik hat? Werden eure Forschungsarbeiten in irgendeiner Form gefördert oder müsst ihr das, was ihr an Budgets benötigt, irgendwie selber zusammenbekommen?
Im Kern müssen wir uns schon immer noch um die Budgets selber drum kümmern. Aber auf der anderen Seite hilft uns die Politik aktuell auch an die Budgets ranzukommen. Also es ist schon so, dass jetzt im Nachgang der großen Hochwasserereignisse 2021 im Sommer an Ahr und Erft, aber jetzt auch 2021, der Bedarf der Politik mehr geäußert wird, sich darüber Gedanken zu machen und das halt auch über alle Skalen hinweg. Früher waren es nur wenige Vorreiterkommunen, die sich da wirklich mit dem Thema haben auseinandersetzen können oder halt die gebrannten Kinder. Das war 2002, alles was an Elbe und Oder war, die haben natürlich relativ viel schon in den Hochwasserschutz und in die Klimaanpassung investiert, ohne es vielleicht Klimaanpassung zu nennen. Wir beobachten aber auch, dass der Druck tatsächlich aus einer Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger heraus auch kommt. Also die tragen es ja an ihre Lokalpolitik ran und irgendwann schwappt es dann von der Lokalpolitik an uns mit rüber. Also Ja, es ist ein Bedarf da, der im Moment halt auch gefördert wird, das halt anzugehen. Es kommt aber eher daraus, dass mittlerweile die Bürgerinnen und Bürger mehr sensibilisiert gegenüber dieser Gefahr sind. Und das ist relativ wichtig.
Ganz andere Frage, findet ihr genügend Experten bzw. Fachleute für eure Arbeit oder habt auch ihr da mit Engpässen euch auseinanderzusetzen, wie es in vielen anderen technischen Berufsfeldern auch ist?
Wir haben ja im Ruhrgebiet das Glück, dass wir eine sehr, sehr hohe Universitäts- und Hochschuldichte haben. Das macht es für uns einfacher, wenngleich wir halt auch merken, dass wir ganz stark natürlich mit dem öffentlichen Sektor konkurrieren. Viele Absolventen gehen damit rein. Gleichzeitig ist es halt immer noch ein Orchideenfach. Als ich das in meinem Master studiert habe, waren wir, glaube ich, zu 15 Leuten. Signifikant größer waren jetzt die Masterabschlussgänge an der Ruhr-Universität jetzt auch nicht in der Vertiefungsrichtung Wasser. Man merkt schon durchaus den Bedarf, der da ist. Wir können aber mittlerweile oder wir können im Moment noch tatsächlich sehr gut unseren Bedarf decken an Fachkräften auch hier aus der Region, die auch wirklich motiviert sind, etwas zu bewegen. Weil das ist uns als Team sehr, sehr wichtig. Bei uns muss eigentlich jeder mal über den Tellerrand hinausgucken. Und sei es auch nur so, dass der Chefinformatiker von uns auch auf der IFAD stehen muss und ein Hochwassermodell erklären muss, wo tatsächlich Wasser fließt. Das finden wir als sehr, sehr wichtig. Das wird uns aber auch zurückgespielt, dass das etwas ist, was uns auch als Arbeitgeber auszeichnet, dass jeder bei uns sehr viel lernt und auch mal drüber hinwegschauen kann. Aber um die Frage letztendlich zu beantworten, bisher merken wir es noch nicht so. Ich sehe aber definitiv die Tendenz dahin, dass es langsam schwerer werden wird.
Ja, dann würde ich mal so ein bisschen schon einen Blick in die Zukunft richten. Also, wie sieht es denn mit der KI-Entwicklung dann aus perspektivisch? Also, was wird da noch kommen? Wie wird das im Rahmen der Klimaanpassung eingesetzt? Wie sieht die Entwicklung aus?
Ich hoffe ja tatsächlich, dass ein bisschen dieses Buzzword der KI in den Hintergrund rutschen wird. Ziel dessen muss es eigentlich sein, wir wollen ein Problem lösen. Und als Hydrologe ist es mir eigentlich in erster Instanz erstmal egal, mit welchem Hilfsmittel ich das tue. Für mich ist eine künstliche Intelligenz ein ganz starkes, ja, technologietreibendes Hilfsmittel, was uns viele neue Räume eröffnet, über die wir halt früher noch nicht haben nachdenken können. Es führt definitiv zu einem Innovationsschub in unserem Sektor. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite KI-Ethik, robuste künstliche Intelligenzen, das werden die Herausforderungen sein, mit denen wir uns sicherlich die nächsten 5 bis 10 Jahre stark mit auseinandersetzen müssen, wo es, glaube ich, auch spannend ist, sich mit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, wir haben die erste Welle haben wir jetzt durch mit der künstlichen Intelligenz und es wurden viele Katzen aus Säcke rausgelassen, die, glaube ich, unsere Gesellschaft sehr stark verändern. Und jetzt müssen wir gucken, wie können wir dieses frei gewordene Potenzial so kanalisieren, dass es uns gesellschaftlich wirklich voranbringt. Da müssen wir alle viel Elan dran setzen. Da bringt es auch nichts, mit Angst da drauf zu schauen. Also ich kann auch nachvollziehen, dass das Angst hervorruft. Aber letztendlich ist es ja auch nicht so, als dass ich vor Statistik Angst hätte. Und im Kern ist es nur Statistik.
Okay. Vielleicht noch eine Frage an dich als sowohl als Wissenschaftler als auch als Unternehmer. Wenn du uns, also Deutschland, in deinem Segment vergleichst mit Europa, wo stehen wir da? Sind andere besser? Sind wir gut? Sind wir im mittleren Bereich? Wo siehst du uns da?
Die deutsche Wasserwirtschaft sehe ich tatsächlich immer noch im oberen Bereich. Das heißt, wir haben eine technologische Vorreiterrolle. Das kommt auch bei uns aus starken Wasserverbänden heraus. Und ich glaube, wenn wir es weiterhin schaffen, da diese Schlagzahl so hoch zu halten, auch jetzt mit den Umbrüchen, denen wir uns da konfrontiert sehen, dann kann man diese Vorreiterrolle auch beibehalten. Ich habe mal gelernt, eine Vorreiterrolle kann man nur beibehalten, man kann sie kaum ausbauen. Und ich merke auch, wenn wir jetzt auf den internationalen Vergleich drauf schauen, dass sich US-amerikanische oder chinesische oder koreanische Anbieter auf unserem Markt sehr, sehr schwer tun. Das kann natürlich eine Form von Protektionismus sein oder halt auch einfach, dass man unterschiedliche Sprachen fachlicher Natur spricht. Wenn ich aber das anschaue, was wir in den vergangenen 20 Jahren, 30 Jahren in Deutschland geschafft haben, und das auch vor allen Dingen in Umbruchregionen wie dem Ruhrgebiet, dann sehe ich uns auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, man darf nicht in die Falle tappen, dass man jetzt hofft, okay, Digitalisierung bedeutet, eine App zu haben, wo man dann auf dem Handy irgendwas nachschauen kann. glaube, den Weg sollten wir jetzt nicht einschlagen, aber ich glaube, systematisch sich daran weiter abzuarbeiten, die aktuellen wasserwirtschaftlichen Probleme zu lösen, dann haben wir tatsächlich große industrielle Player, die damit helfen können. Wir haben aber auch einen gesunden Mittelstand und wir haben auch tatsächlich in gewissen Bereichen auch eine Start-up-Kultur, die das angehen kann. Also ich sehe uns tatsächlich ganz gut gewappnet, da durchzuschippern. Auch einfach, weil wir, wenn wir uns jetzt mal angucken, welchen Weg die Emscher als Gewässer genommen hat, dann haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr erfolgreichen Backlog, auf den wir zurückschauen können. Und da sind viele Regionen der Welt noch nicht und auch viele Regionen Europas noch nicht. Also ich glaube, da kann man wirklich noch was von lernen. Und wir sollten uns nur dazu bereit erklären, auch unser Wissen zu teilen. Weil ich glaube, da müssen wir ganz stark uns darauf fokussieren, dass Technologieentwicklung halt immer Kooperation bedeutet. Und dann kann man auch, glaube ich, bei den Stürmen, die uns gerade so auf in der Weltpolitik entgegenstehen, ganz gut bestehen.
Ja, danke für die Einschätzung und überhaupt die spannenden Inhalte.
Ist doch also beruhigend zu wissen, dass es Experten gibt, die
sich mit dieser
Thematik beschäftigen und die versuchen, dagegen zu steuern. Das ist auch schon mal gut. Ja.
Genau, wer noch mehr wissen möchte zu der ganzen Thematik, wir werden da einige Shownotes verlinken. Ja. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Themenideen, dann schreibt uns entweder an podcast@4di.de oder kommentiert die Folge.
Genau. Wir bedanken uns bei unserem Gast heute. Vielen Dank, lieber Benjamin Mewis. Wir wünschen viel Erfolg und weiterhin gute Arbeit, erfolgreiche Arbeit und dass wir beim Thema Starkregen und Schutz gegen Starkregen immer besser werden. Herzlichen Dank für deine
Dankeschön.
Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Dann bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Und noch eine gute Nachricht zum Schluss. Wenn sich 360 Grad Ingenieurwissen für Sie gut anhört, dann sollten Sie sich vor die Nachrichten Plus sichern. Damit erhalten Sie tagesaktuelle News genauso wie ausführliche Hintergrundbeiträge aus der spannenden Welt der Technik. Für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es exklusiv ein kostenfreies Probeabo für 4 Wochen. Das Angebot finden Sie in unseren Shownotes. Technik aufs Ohr.